Ehre sei dem Buddha, Ehre sei dem Dharma, Ehre sei der Sangha. Zuflucht zu nehmen zu Buddha in unserem Herzen, um diese Zufluchtnahme in meinem Herzen selbst zu wissen und auch zu wissen, wie ich immer wieder in diese Zufluchtnahme hineinfinde, ist für mich mit eines das Kostbarsten in meinem Leben und in meinem spirituellen Leben. Wenn ich in die Zufluchtnahme im Herzen finde, dann ist das so, wie wenn alles, das was da ist, alles, das mir im Leben vielleicht auch zu schaffen macht, das was ich als leidhaft empfinde, es ist so, als ob dies alles auf einen in den tiefen Grund der Zufluchtnahme hineinfällt, hineinsinkt, tiefer sinkt in einen Grund, der eben da ist, der nicht vergänglich ist und der nicht abhängig ist davon, was auch immer im Äußeren oder in mir geschieht, wie auch immer die äußere und innere Landschaft gerade aussieht. Das, was sich in der äußeren und inneren Landschaft zeigt, dies kann wirklich auf einen Grund von einer tiefen Verbundenheit sinken. Auf einen Grund, wo ich wirklich auch eine Güte, ein Mitgefühl erfahre. Und dadurch erfahre ich auch Hilfe für das, was mir Schwierigkeiten in meinem Leben macht. Dies wird von diesem Grund gehalten, aufgeweicht. Hilfe von diesem Grund, von einer tieferen Güte, kann in das, was leidvoll ist, hineinfließen. In diesem tieferen Grund ist es oft nicht so, dass ich das Leben klar verstehe. Fühlt sich oft an, ich bin dennoch auch in einer gewissen Unwissenheit. Alle Fragen des Lebens sind nicht beantwortet. Und dennoch, ich spüre da doch ein tieferes, fundamentales, ganz tiefgründiges Vertrauen, dass alles wirklich auf diesem Grund von Verbundenheit, Güte und Mitgefühl sinken darf und von diesem Grund gehalten wird. Wenn wir formell Buddhisten werden, sozusagen, nehmen wir formell Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha. Und ich glaube, soweit ich weiß, in allen buddhistischen Traditionen. Also, das Zufluchtnehmen, die Zufluchtnahme zu Buddha ist etwas ganz Essentielles, wenn wir diesem Weg, dem buddhistischen Weg der spirituellen Übung, folgen. Und darüber spreche ich jetzt heute vor allem. Und bitte entschuldigt, wenn manche Sachen sich ein bisschen auch wiederholen, was wir am Freitag schon angesprochen haben. Ja, ihr wisst, ich bin die ordinierte Dharma-Schülerin vom ehrwürdigen Meister Fuden. Es ist dasselbe Thema, unsere Worte gleichen sich. Wir sprechen vom selben. Wenn wir formell Zuflucht nehmen zu Buddha, so wird dies oft begleitet auch von Verneigungen oder Niederwerfungen, die wir machen vor einer Buddha-Statue und vor einem Altar. Es ist aber so wichtig zu verstehen, dass wir nicht Zuflucht nehmen in etwas, das außerhalb oder getrennt von uns ist. Wir nehmen also nicht Zuflucht in eine separate Identität. Wir nehmen nicht Zuflucht in etwas, das wir uns wie eine Gottheit vorstellen oder in ein übersinnliches Wesen, sondern die Zufluchtnahme zu Buddha bedeutet eben, dass wir uns nach innen, in unser spirituelles Herz hineinwenden. Und dass diese Zufluchtnahme zu Buddha nicht getrennt oder außerhalb von uns zu suchen oder zu finden ist. Wenn wir jetzt vom spirituellen Herz sprechen, so müssen wir auch verstehen, dass dies nicht unser persönliches Herz ist, an das wir uns wenden. Das ist also nicht unsere persönliche Identität oder Beschaffenheit. Das ist nicht die Beschaffenheit, die durch unsere Erfahrungen, durch unsere Vorstellungen geprägt ist. Das ich-bezogene Selbst, wie wir es oft für uns wahrnehmen, das entsteht eigentlich durch das, was wir durch unsere Sinne wahrnehmen und dass wir uns dann mit diesen Wahrnehmungen identifizieren und unsere eigene Welt durch diese Wahrnehmung gestalten und zusammensetzen, unsere eigene Welt dadurch formen und dass wir uns auch sehr verknüpfen und sehr festhalten an dieser Welt, wie wir sie gestalten. Und auch dadurch, dass wir das, was wir wahrnehmen, auch gleich bewerten, dass eine Bewertung von uns hineinkommt. Eine Einteilung. Und diese Einteilung, wie wir es bewerten, ist natürlich auch geprägt von unseren Erfahrungen, von dem, was wir schon in dieses unseres Leben mitgebracht haben und welche Erfahrungen wir in diesem Leben machen. Und die sind für uns alle ganz unterschiedlich und sehr spezifisch, ob wir etwas als leidvoll, bedrohlich oder als Freude und als gut wahrnehmen. Und diese Einteilung, diese Bewertungen mit unseren eigenen Erfahrungen und Prägungen, die wir mitbringen, führt dann dazu, dass wir bestimmte Situationen, äußere oder innere, eben haben wollen oder ablehnen. Und wenn wir da nicht aufpassen, verstärkt sich diese Tendenz von haben wollen oder Ablehnung wirklich in Gier und Hass und kann sich in einer sehr starken Weise in unserem Alltag auch zeigen. Ich bringe euch mal ein einfaches Beispiel. Eine Person spricht zu uns in einer gewissen Lautstärke, in einem gewissen Tonfall, mit einer bestimmten Mimik und Geste. geschieht es uns dann, dass wir zuerst einmal, wie und was die Person sagt, dass wir das sehr persönlich auf uns beziehen und uns sehr stark mit der Wahrnehmung, wie wir es wahrnehmen, verknüpfen. Dann ist es sehr individuell. Dann kann es sein, dass uns vielleicht die Lautstärke zu laut ist, dass es uns zu laut gesprochen ist. Ihr hört, da kommt schon eine Bewertung rein. Uns irritiert vielleicht der Tonfall oder die Geste oder die Mimik. Diese Irritationen und Bewertungen entstehen natürlich durch die Prägung, die ganz speziell von die ganz speziell wir mitbringen. Und dies führt dann zu einer Bewertung. Dies ist zu laut. Dies ist nicht der richtige Ton. Wenn diese Bewertung hineinkommt, das ist uns eine Bewertung, das ist uns unangenehm, dann kommt auch sehr leicht, geht es weiter, das da kommt dann sehr leicht eine abweisende oder eine ärgerliche Reaktion von uns darauf. Und ihr könnt schon sehen, wenn diese Art und Weise, diese Sichten, dieses Verfestigen in Erscheinungen und wie wir sie wahrnehmen, indem wir diese Erscheinungen zu unserer eigenen Realität machen. Indem wir das, was erscheint, eigentlich durch, ganz spezifisch durch unsere eigene gefärbte Brille wahrnehmen und das dann wirklich, was wir durch unsere eigene gefärbte Brille wahrnehmen, als Realität ansehen, dann geschieht es eben so leicht, dass wir diese Realität nicht haben wollen, uns dagegen sträuben, viel lieber eine andere Realität haben wollen, das andere versuchen zu erreichen. Und das ist anstrengend. Dann wird unser Leben anstrengend und so entsteht Samsara, der Leidenskreislauf und Leid, weil wir eigentlich in unserem Leben immer damit beschäftigt sind, das zu vermeiden, was uns unangenehm ist, und immer damit beschäftigt sind, etwas anzustreben, das uns angenehmer ist. Wenn wir jetzt die Zuflucht zu Buddha in unserem Herzen suchen, Zuflucht zu Buddha nehmen, versuchen wir uns eben nach innen zu wenden. Und dieses nach innen wenden ist etwas, das unsere Energie anstelle, dass unsere Energie in diese Erscheinungen, in diese Bilder hinausfließt und da wirklich ihre ganze Kraft einbringt in Vermeiden, in Ablehnen. Anstelle dessen dreht sich etwas und die Energie fließt nach innen. Wir wenden uns nach innen, nicht in die Erscheinungen hinein, sondern etwas dreht sich. Wir öffnen, bildlich gesprochen, unsere Hände, die so fest diese Erscheinungen umklammern. Wir öffnen die Hände, dadurch kommt etwas Luft hinein, eine Aufweichung hinein. Wir können von den Erscheinungen ablassen, sie sein lassen. Automatisch fließt die Energie dann nicht mehr in diese Erscheinung hinein, sondern wendet sich nach innen. Und wir lassen, indem wir uns nach innen wenden und Zuflucht nehmen, müssen wir natürlich auch achtsam sein, dass wir die Bewertungen sein lassen mit den Bildern und Gefühlen, die vor uns erscheinen. Wirklich die Bewertungen sein lassen. Wir geben uns dann ganz dem hin, sind ganz präsent da und geben uns dem hin, was ich vorher einen tieferen Grund genannt habe. Wir könnten jetzt auch sagen, wir geben uns dem hin, was größer als unser individuelles geprägtes Selbst ist, was jenseits unseres individuellen Selbst ist, was jenseits der Welt ist, die wir durch unsere eigene gefärbte Brille wahrnehmen. Oder wie wir es am Freitag sagten, wir geben uns dem hin, was ist, was ewig ist, was da ist. Ich nenne gern das, was unsere wahre Natur ist. Wir geben uns an das hin, was die wahre Natur alles Seins, unseres Daseins ist. Und ihr merkt es vielleicht schon, wenn wir das üben, was wir in der formellen Meditation tun, zumindest in der Meditationsform der stillen Reflexion, wie wir es vorhin taten, ist es eben genau schon diese innere Haltung des Zufluchtnehmens. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir der Übung der formellen Meditation wirklich auch Raum und Zeit in unserem Leben geben. Denn wenn wir formell meditieren, reduzieren wir schon die ganzen Einflüsse, die sonst in unserem Alltag auf unser Leben einströmen. Und wir bleiben einfach still sitzen. Wir stoppen auch körperlich. Wir halten an. Wir sind ganz präsent da. Wir können nicht mehr ausweichen. Wir können dem nicht mehr davonlaufen. Und das gibt uns eben die Möglichkeit, eben diese innere Haltung des Zufluchtnehmens zu erfahren, dies kennenzulernen. Viel eher können wir dies da lernen als in unserem Alltag. Und dass wir das aber besser lernen und uns darin üben, dies ermöglicht es uns dann natürlich, dass wir auch die Zuflucht in das zufluchtnehmende Herz in unserem Alltagsleben hineinfinden. Inmitten der Turbulenzen, inmitten dessen, wenn vieles auf uns einströmt, dennoch kann gleichzeitig unser Herz sich nach innen wenden. Wir können mit anderen Menschen sein, wir können sprechen, wir können unsere Arbeit machen, wir können die Freuden, das, was uns Freude bringt, auch erleben und wahrnehmen. Und dennoch kann dabei unser Herz nach innen gewendet sein, in die Zufluchtnahme hinein gewendet sein. Ich möchte jetzt nochmal über einen Aspekt der inneren Haltung der Meditation sprechen. Und zwar rezitiere ich jetzt erst einen kurzen Vers aus den Meditationsregeln, die wir in unserem Orden, in unseren Klöstern nahezu täglich am Nachmittag immer zusammen rezitieren und die von einem Vorfahren in der Soto-Zen-Tradition zusammengefasst wurden von Dogen. Da heißt es: Sollte es dir gelingen, Körper und Geist auf natürliche Weise fallen zu lassen, wird der Buddha-Geist sich unmittelbar zeigen. Erkenne deutlich, dass sich die Wahrheit auf natürliche Weise zeigt. Vielleicht spreche ich erst über den Teil Körper und Geist fallen zu lassen. Das ist eben das, was wir in der stillen Reflexion, in der Meditation der stillen Reflexion praktizieren. Wir sitzen still inmitten von all den inneren Bildern, Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen. Wir lassen jedoch die Verknüpfung, das Beschäftigtsein, das Hineinfließen in diese Bilder fallen, lassen diese Aktivität los. Wir geben dieses Verfestigen darin hin. Wir öffnen die Hände. Wir sind offen da mit einem weiten, nicht beurteilenden Herz und Geist. Und das genügt schon. Das ist unser Teil. Wir versuchen in dem Sinne nichts zu erreichen in der Meditation. Wir versuchen nicht, irgendeinen Zustand, einen anderen Zustand anzustreben. Wir machen uns auch keine Vorstellung, halten nicht an einer Vorstellung fest, wie das dann aussehen sollte. Also eine Vorstellung könnte sein, wir haben eine Vorstellung von Stille, von Stillsein. Wir haben eine Vorstellung, dass wir ein Licht sehen, zum Beispiel. Wir haben eine gewisse Vorstellung von einem Ewigen. Und manchmal machen wir natürlich bestimmte Erfahrungen in der Meditation. Und das ist auch gut so. Die helfen uns auch, uns voranzubringen, uns weiterzubringen. Wichtig ist aber dann, dass wir diese Erfahrungen dann auch wieder einfach sein lassen und nicht versuchen, eine bestimmte Erfahrung immer wieder anzustreben. Weil dann geht es wieder nach unseren Wünschen, nach unseren Vorstellungen. Wir kreieren wieder, erschaffen wieder eine Welt, wie sie aussehen sollte. Wir müssen auch diese Erfahrungen wieder sein lassen. Und das ist wirklich, wenn ich so, das geschieht immer wieder. Wie oft habe ich schon gedacht, wow, jetzt weiß ich, was die wahre Meditation ist. Jetzt habe ich es endlich erfasst und begriffen. Und dann ist es manchmal so, dass ich eine ganze Zeit lang in einem Zustand fast schwebe und ach, das hilft mir. Ja, und irgendwann verblasst so ein bisschen dieser Zustand. Und dann werde ich aktiv, dann versuche ich wieder unbedingt in diesen Zustand zurückzufinden. Dann meditiere ich schon nicht mehr. Und dann sträube ich mich dagegen. Meine Güte, wo ist das hin? Ich habe doch schon so viel erfahren und jetzt finde ich es nicht mehr. Dann verzweifle ich. Dann kommt alles Mögliche, bilde ich dann da drauf, setze meine gefärbte Brille wieder auf. Bis ich irgendwann merke, ich lasse alles wieder fallen. Ich kann auf nichts zurückgreifen. Ich bin wieder mit leeren Händen, begebe mich in die Meditation, bin wiederum mit leeren Händen da und mit mir selber, mit allem, was in mir übrig ist und was in mir da ist, wie auch immer es aussieht. Und das ist der Weg. Und dann geht's weiter. In der Schrift der großen Weisheit, die wir täglich rezitieren, heißt es am Ende, gehen, gehen, immer darüber hinausgehen, immer Buddha werden. Ist also nicht, dass wir ein bestimmtes Ziel erreichen und uns dann da ausruhen können. Es geht immer weiter. Wenn wir also von dem festen, geformten, ich-bezogenen Selbst, wie wir das wahrnehmen, wenn wir da unsere Hände öffnen können, das sein lassen können, so wo wird dieses Gefühl des ich-bezogenen Selbst aufgeweicht? Und das ist für mich das beste Wort, das ich finden kann, Aufweichung. Und dadurch, dass etwas aufgeweicht wird, kann eben dann etwas, das tiefer jenseits, das größer ist als dieses individuelle Selbst, sich zeigen, hervortreten. Kann ich das wahrnehmen, bin verbunden mit dem. Und das, wir können sagen, das ist das, was von unserer wahren Natur herkommt. Oder wie es in den Meditationsregeln heißt, wird sich der Buddhageist unmittelbar zeigen. Das zeigt sich in uns und ganz bestimmt in jedem von uns, denn das ist ja nichts, was wir kreieren, das ist nicht, was wir unser persönliches Eigentum nennen, das ist die wahre Natur unseres Seins und deswegen zeigt sie sich für uns alle in uns, in jedem von uns und auf natürliche Weise, weil es eben ein Verweilen ist ohne diese Brille, die gefärbt ist. Und das können wir wirklich selber erfahren, wie das ist und wie sich die Buddha-Natur, das, was sich da zeigt von unserer wahren Natur, wie sich das anfühlt. Und für mich ganz bestimmt erkenne ich darin wirklich ein tiefes Erbarmen, ein Mitgefühl, eine tiefe Verbindung in etwas, das Vertrauen schafft. Wie ich es am Anfang nannte, etwas, in das all das Schwierige, das Leidvolle aufgefangen wird, gehalten wird. Und um das zu erfahren, das ist wirklich etwas, das jenseits unserer persönlichen Ansichten liegt. Das ist etwas, das jenseits unserem Vorstellungsvermögen liegt. Das ist das, wo ich am Freitagabend so beschrieben habe. Wir können es nur wahrnehmen, wenn wir unsere Hand in den Fluss dieser wahren Natur hineinhalten. Wir spüren, wir wissen, es ist ganz bestimmt, aber wir können es nicht richtig fassen. Aber es ist, wir wissen, es ist. Ich möchte jetzt ein Beispiel bringen, wenn wir uns auf diese Weise in der Meditation üben und uns immer wieder mit dem zufluchtnehmenden Herz verbinden, wie das in unserem Leben etwas verändern kann. Und zwar durch, in meinem Beispiel, das ich sehr gut kenne, durch bestimmte Umstände des Lebens, die gerade für mich da sind, werden sehr starke Emotionen in mir ausgelöst. Und wenn wirklich heftige Umstände da sind und starke Emotionen, kann sich das für uns so anfühlen, als ob wir in diesen Emotionen versinken, als ob wir davon überschwemmt, weggeschwemmt, eingenommen werden. Wir stehen da nicht darüber und können nicht von außen betrachten, ach, das ist eine Emotion, das ist die Brille, das ist nicht die wahre Natur. Nein, wir sind dieses Gefühl, wenn es sehr heftig ist. Und Was können wir da jetzt tun? Was können wir da tun, damit wir darin nicht versinken? Und oftmals versuchen wir alles Mögliche. Wir versuchen, gegen diesen Zustand fast so anzukämpfen, ihn loshaben zu wollen. Wir versuchen, diesem Zustand irgendwie etwas anderes entgegenzusetzen. Von uns eine Vorstellung von Liebe und Frieden dem entgegenzusetzen. Aber da tun wir. Da sind wir sozusagen im Führersitz und versuchen, das zu handeln und das zurechtzubiegen. Aber letztendlich bewegen wir uns zwischen haben wollen und nicht haben wollen. Und das müssen wir sein lassen. Dieses haben, nicht haben wollen. Die Hände öffnen. Aber es genügt auch nicht, dass wir einfach dann in diesem Zustand versinken und sozusagen aufgeben, weil dann geschieht auch nichts. Die Güte des Daseins bringt uns mit der Zeit natürlich schon noch wieder etwas anderes. Wir werden nicht, durch die Güte des Daseins werden wir nicht für ewig in diesem Zustand bleiben, ganz bestimmt. Aber wir können der ganzen Situation helfen, indem wir eben versuchen, in das zufluchtnehmende Herz hineinzukommen, indem wir versuchen, das zu praktizieren, was wir in der stillen, formellen Reflexion tun. Und was mir darin hilft, ist auch, wenn ich mich so sehr überschwemmt fühle von so einem Zustand, was mir hilft, ist, mich diesem Zustand zu öffnen und voll da zu sein, nicht auszuweichen. Für mich hilft das, wenn ich so versuche, da hineinzuhören. Und dieses Hineinhören, das beinhaltet eigentlich schon ein tiefes Vertrauen, dass es eigentlich okay ist. Und anstelle darin versinken, mich abzuwenden, öffne ich mich, höre, was liegt darunter. Und da finden wir bestimmt etwas, da zeigt sich etwas. Der ehrwürdige Meister Fuden hat es am Freitag wie das Licht ausgedrückt, das von der wahren Natur her plötzlich in diese starke Emotion hinein scheint. Es kann sich eine tiefe Hoffnung, ein Vertrauen zeigen. Und für mich passt das wirklich eine Wahrnehmung von einem tieferen Mitgefühl, von einer tieferen Güte. Und dann geht es natürlich weiter. Was machen wir dann damit? Das hört dann nicht da auf. Da gehe ich jetzt nicht ganz darin ein, dann geht es natürlich darum, dass wir offen bleiben für das, was Buddha uns im Herzen aufzeigt, für den Weg, den er uns aufzeigt, für das, was er uns in dieser Situation vielleicht lehren kann. Und das ist dennoch der Moment, wo Buddha uns den Weg im Herzen aufzeigen kann, wo sich das Dharma, die Lehre, das Verständnis in uns auch zeigen kann. In dem Moment, wo sich unser ich-bezogenes Selbst etwas aufweicht, in dem Moment kann eben etwas von tieferen Mitgefühl und von einem gewissen Verständnis auch hindurchkommen, in unser Bewusstsein kommen. Das und unsere Wahrnehmung wandelt sich von der ganzen Situation. Und wenn wir dann noch bereit sind, dem Dharma, das der Lehre in uns zu folgen, dann wandelt sich auch unser Sprechen, unser Handeln, unser Denken. Und das ist aber wirklich so, der Rüdiger Meister hat auch am Freitag von der stillen kleinen Stimme gesprochen. Das ist wirklich so, dass wir da eine Führung spüren können. Was ist jetzt für mich der nächste Schritt? Was ist es jetzt gut für mich zu tun? Wie kann ich mich verhalten? Und wir hören aber diese stille kleine Stimme nur, wenn die Stimme unserer Ich-Bezogenheit nicht mehr ganz so laut ist. Nur dann können wir die stille kleine Stimme hören. Und das ist auch sehr wichtig in dem Folgen, denn manchmal nehmen wir eine stille kleine Stimme wahr, aber wir sind doch lauter. Ach, ich weiß schon, was recht ist. Nein, das zeigt es mir jetzt auf, aber ich möchte das nicht. Ich mache, was ich denke, was gut ist. Das kennen wir alle. Diese Wandlung dieser Sicht und dann auch, wenn wir bereit sind, dem zu folgen, wie sich dann unser Sprechen und Handeln wandeln kann. Wenn ich das jetzt in diesem einfachen Beispiel, auf das einfache Beispiel vom Anfang her beziehe, wo eine Person auf eine gewisse Weise zu uns spricht und wie wir das wahrnehmen, wo vorher Abweisung war, da gelingt es uns jetzt vielleicht, mehr offen zu sein, mehr gelöst zu sein von unserer persönlichen Ich-Bezogenheit. Es gibt dadurch, dass diese Offenheit, diese Aufweichung da ist, auch keinen Grund mehr, dass wir uns irgendwie schützen wollen, verteidigen wollen, dass wir uns angegriffen fühlen. Und wir empfinden dann vielleicht eine Verbindung zu einem wirklich tieferen Mitgefühl und einer Empathie und einem tieferen Verstehen, auch dieser Person, die auf eine gewisse Weise zu uns spricht, gegenüber. Und als Reaktion und Antwort sind wir nicht mehr abweisend, sondern freundlich und eher hilfsbereit. Also dieses zeigt sich unmittelbar in einem ganz einfachen Alltagsleben. Und auf einer anderen Ebene, wo sich viel ausgeprägtere Spuren, die vielleicht Leid für uns schaffen, verfestigt haben und die sich eher über einen längeren Zeitraum der Übung hinweg wandeln, möchte ich euch jetzt einfach auch ein Beispiel von mir geben. Früher nahm mich das Leben war eher eine unspezifische Angst dem Leben gegenüber da und den Situationen und den Aufgaben, die offensichtlich für mich da waren, in meinem Leben gelöst zu werden. Und diese Angst und die Gefühle, die das alles mit sich brachte, die bestimmten dann natürlich auch, wie ich diesen einzelnen Situationen begegnete. Diese unspezifische Angst war so eine Grundlage, wie ich anderen Menschen gegenüber, wie ich in meiner Arbeit, was da auf mich zukam, wie ich Situationen im Leben gegenüber begegnete. Und je mehr sich durch die Übung ich das wahrnehmen konnte, was von der Buddha-Natur, von der wahren Natur unseres Seins herkommt, je mehr sich dies zeigen konnte, je mehr ich diese Verbindung spürte, wandelte sich eben diese unspezifische existenzielle Angst in mir. Ich spürte mehr Vertrauen, eine Grundlage eben von der tiefen Güte, vom Dasein. Und das ändert auch heute noch ganz bestimmt mein Verhalten, wie ich dem Leben gegenüber begegne. Und das ist heute natürlich nicht ganz so, dass ich komplett angstfrei bin. Nein, Spuren dieser Angst sind immer noch da. Ich sage nicht, ich bin total angstfrei. Aber es ist genauso die Wandlung da. Je mehr ich in die Zuflucht finde, zu Buddha im Herzen, desto mehr Vertrauen ich darin finde, desto weniger ist die Angst da. Ehre sei dem Buddha, Ehre sei dem Dharma, Ehre sei der Sangha.